Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehrenk am Mikrofon herzlich willkommen. Beim Thema Corona-Impfung haben manche Menschen ein mulmiges Gefühl. Ist der Impfstoff wirklich sicher, auch wenn er in großer Eile entwickelt wurde? Einige Versicherungen werben jetzt dafür, eine Police gegen mögliche Impfschäden abzuschließen. Gleich hören Sie ein Interview mit Elke Weidenbach von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen über die Frage, wie sinnvoll das ist. Anschließend geht es um die Umweltversammlung der Vereinten Nationen, die in diesem Jahr virtuell stattfindet. Wir gehen der Frage nach, ob der Handel mit Wasser an der Börse ein Beitrag zur besseren Verteilung sein kann. Und wir stellen die Idee vor, Internetrouter in den Dienst des Einbruchschutzes zu stellen. Der CO2-Preis macht das Heizen teurer und wir fragen im Verbrauchertipp, wann Sie eine neue Heizung einbauen lassen sollten und wenn ja, welche Zuschüsse es dafür gibt. Der Arm tut weh, man fühlt sich abgeschlagen und vielleicht kommt sogar Schüttelfrost oder andere Symptome, die einer Grippe ähneln. All das ist eine Impfreaktion, die bei der Immunisierung gegen Corona genauso auftreten kann wie bei anderen Impfungen. Doch es kann auch schlimmer kommen. Impfschäden machen manchmal Menschen dauerhaft schwer krank. Zum Glück passiert das nur selten. Einige Versicherungen werben jetzt für ihre Produkte, die bei solchen Impfschäden einspringen und damit hat sich die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen befasst. Zuständig für das Thema ist Elke Weidenbach und ich habe sie vor dieser Sendung gefragt, ob ich noch schnell eine solche Police abschließen sollte, bevor ich ins Impfzentrum gehe.
Da kann ich ganz klar Nein sagen. Sie sollten Ihren Versicherungsschutz unabhängig von Corona aufstellen. Das heißt, Sie sollten für die Berufsunfähigkeitsversicherung sorgen, Lebensversicherung, auch gerne mal eine Unfallversicherung, wenn es denn angebracht ist. Sie sollten Corona-unabhängig den Versicherungsschutz aufbauen und nicht von dieser Erkrankung abhängig machen.
Was für Versicherungen sind das denn, die jetzt Versicherungsschutz gegen Corona-Impfschäden anbieten?
Das wäre zum einen die Krankenversicherung, gesetzlich oder privat. Es ist natürlich auch die Lebensversicherung. Viele Unfallversicherer haben auch die Versicherung des Impfschadens mit in ihren Bedingungen enthalten. Und natürlich, wenn man verstirbt aufgrund einer Impfung oder eines Corona-Vorfalls, dann würde auch die Lebensversicherung eintreten.
Welche Versicherungen sind es, die das jetzt darauf hinweisen, bitte versichert euch noch schnell?
Es sind vor allen Dingen Unfallversicherungen, die sagen, achtet darauf, dass ihr dann eben halt auch den entsprechenden Schutz habt. Die Unfallversicherungen sollte man nur in bestimmten Fällen abschließen und das sollte man ganz unabhängig von Corona entscheiden.
Bei Impfschäden ist man ja auch ohne eine spezielle Unfallversicherung abgesichert. Welchen Schutz gibt es?
Man hat zum einen die Krankenversicherung, gesetzlich oder privat. Man hat aber auch die Pflegepflichtversicherung. Wenn man da einen dauerhaften Schaden hat und pflegebedürftig wird, würde die eintreten. Natürlich auch die Pflegezusatzversicherung.
Der Staat unterstützt bei Impfschäden auch. Wer sich impfen lässt, tut ja was für die Allgemeinheit. Wie sieht das aus?
Ja, dadurch, dass der Staat ja auch schon darüber diskutiert, ob er daraus eine Pflichtimpfung machen wird, kommt auf der einen Seite der Staat als Anspruchsgegner in Betracht, allerdings auch Ärzte oder auch die Pharmaunternehmen. Da kommt es immer ganz drauf an, wen man da in Anspruch nehmen kann, woran letztendlich dieser Impfschaden auch hängt.
Wie weise ich denn einen Impfschaden nach? Das kann ja im Einzelfall schwierig sein.
Das große Problem ist natürlich, dass man einen Impfschaden auch nachweisen können muss. Und das ist natürlich nicht so einfach. Der Gang der Dinge, bis man da eine Regulierung bekommt, der wird sehr lang sein. Sehr viel besser wird es dann in dem Fall sein, dass man das natürlich nicht außer Betracht zieht, aber dass man dann eben halt auch seine privaten Versicherungen in Ordnung gebracht hat, die dann für solch eine Sache auch mit eintreten würden.
Wann ist der Staat zuständig? Wann sind Ärzte oder auch die Pharmaunternehmen zuständig?
Wenn eine Impfe zur Pflichtimpfung wird, dann würde die Bundesrepublik Deutschland haften. Oder wenn darauf hingewiesen wird, dass man zum Beispiel ohne Impfe nicht mehr bestimmte Dinge machen kann, dann ist über eine Staatshaftung auf jeden Fall nachzudenken.
Was raten Sie jetzt Menschen, die aus Anlass der Corona-Impfung möglicherweise ihren Versicherungsschutz überprüfen wollen?
Man sollte darauf achten, wenn man seinen Versicherungsschutz überprüft, dass man die existenziell wichtigen Dinge versichert hat. Das heißt, man muss natürlich den Krankenversicherungsschutz haben. Man sollte darüber nachdenken, welche Haftpflichtversicherung man haben muss. Die private Haftpflichtversicherung sollte zum Beispiel jeder haben. Man muss natürlich auch gucken, wie die Familie oder man selber versichert ist im Bereich der Berufsunfähigkeit und gegebenenfalls auch in dem Bereich der Lebensversicherung. Risikolebensversicherung da wohlgemerkt. Diese Dinge sollte man aufbauen und letztendlich muss man das natürlich auch alles bezahlen. Es kommen ja auch noch die Sachversicherungen dazu. Man muss alles bezahlen können und da sollte man sich wirklich auf die wichtigen Dinge fokussieren und nicht unbedingt eine Versicherung abschließen, die unnütz ist.
Soweit Elke Weidenbach von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Das Interview haben wir kurz vor dieser Sendung aufgezeichnet. In der vergangenen Woche haben die Vereinten Nationen gefordert, drei große Krisen im Zusammenhang zu sehen und vor allem zu lösen. Die Erderwärmung, die Umweltverschmutzung und den Verlust der Artenvielfalt. Sie hingen zusammen und sie hätten vor allem gemeinsam, dass sie die Zukunft des menschlichen Lebens auf dem Planeten Erde bedrohten. Sämtliche Ziele zur nachhaltigen Entwicklung würden unerreichbar, wenn der Mensch die Erde weiter in dem Maße ausbeute wie bisher. Das Dokument erschien zur Vorbereitung der Vollversammlung des UN-Umweltprogramms, die heute virtuell in Nairobi beginnt. Antje Diekans dazu.
We are close to a point of no return.
Bald gibt es kein Zurück mehr. UN-Generalsekretär Antonio Guterres fand vor der UN-Umweltkonferenz deutliche Worte. Verpflichtungen zum Klima- und Umweltschutz dürften nicht mehr aufgeschoben werden.
I think 2021 is a make it or break it year.
2021 ist das entscheidende Jahr. Noch ist es nicht zu spät, aber wir müssen sicherstellen, dass wir Emissionen reduzieren. Denn nur so kann die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzt werden. Wir brauchen einen Plan, wie wir die Artenvielfalt erhalten wollen. Und wir müssen Maßnahmen ergreifen, um die Umweltverschmutzung zu stoppen. Für Guterres ist es ein großer Schritt, dass die USA sich dem Kampf gegen die Klimakrise wieder angeschlossen haben. Bis 2050 soll nur noch so viel CO2 ausgestoßen werden, wie an anderer Stelle wieder gebunden werden kann. Präsident Bidens Verpflichtung zu Netto-Null-Emissionen bedeutet, dass jetzt die Länder, die für 2/3 des weltweiten Kohlenstoffdioxidausstoßes verantwortlich sind, dieses Ziel verfolgen. Aber wir brauchen noch mehr Unterstützung. Wenn sich jedes Land, jede Stadt und jedes Unternehmen auf der Welt anschließt, können wir die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels noch abwenden. Die Umweltkonferenz findet wegen der Corona-Pandemie in 2 Teilen statt. Nach dem virtuellen Treffen in dieser Woche sollen die Teilnehmer im kommenden Jahr wieder an einem Ort zusammenkommen. Jetzt geht es vor allem darum, die mittelfristigen Ziele des UN-Umweltprogramms festzulegen. UNEP-Chefin Inga Andersen sagt, der Kampf gegen den Klimawandel müsse mit der gleichen Entschlossenheit angegangen werden wie der Kampf gegen die Corona-Pandemie.
There is indeed no precedent for what we have to do.
Es gibt in der Tat keine Vorlage für das, was wir jetzt anpacken müssen. Aber wenn 2020 ein Jahr der Katastrophen war, soll 2021 das Jahr werden, in dem die Menschheit angefangen hat, Frieden mit der Natur zu schließen und für alle eine Zukunft zu sichern. Die Umweltkonferenz soll der Auftakt für ein Jahr sein, in dem viele ausgefallene Veranstaltungen nachgeholt werden. Vor allem die große UN-Klimakonferenz, die im November im schottischen Glasgow geplant ist.
Ein Beitrag von Antje Diekans. Öl hat eine verheerende Wirkung, wenn es ins Wasser gerät. Vögel beispielsweise verenden, wenn das Gefieder mit Öl verklumpt wird. Andere Meerestiere werden vergiftet. An Israels Küste wird Öl auf einem etwa 160 Kilometer langen Abschnitt angeschwemmt. Das Öl ist offenbar aus einem Schiff ausgelaufen. Tim Aßmann berichtet darüber.
Auf einer Länge von rund 160 Kilometern wurden Teerklumpen angespült. Israels Mittelmeerküste ist nahezu vollständig betroffen. Tausende Freiwillige sind weiter an den für die Öffentlichkeit gesperrten Stränden unterwegs und sammeln den Teer mühsam ein. Einzelne Helfer klagten danach über gesundheitliche Probleme. Die Behörden rechnen mit wochenlangen Arbeiten und fürchten jahrelange Folgen für die küstennahen Ökosysteme. Tote Tiere, darunter auch Meeresschildkröten, wurden gefunden. Ersten Erkenntnissen zufolge starb auch ein 17 Meter langer Finnwal, der im Süden Israels angespült wurde, an den Folgen der Wasserverschmutzung. Während das gesamte Ausmaß noch nicht absehbar ist, sprechen Experten bereits jetzt von der schlimmsten Umweltkatastrophe in der Geschichte Israels. Verursacht wurde die Teerverschmutzung vermutlich durch abgelassenes Öl aus einem Schiff. Die Behörden haben Hinweise auf eine Verschmutzung rund 50 Kilometer vor der Küste, vor 10 Tagen. Mehrere Schiffe waren zu diesem Zeitpunkt in dem betreffenden Gebiet. Die Suche nach dem Verursacher dauert an.
Tim Aßmann berichtete, wie wertvoll ein Rohstoff ist, das merkt man erst, wenn er knapp wird, zum Beispiel Wasser. In wirklich trockenen Regionen würde man möglichst keinen Tropfen Wasser verschwenden. In den USA wird Wasser aber auch an der Börse gehandelt. Ein ungewohnter Gedanke, sollte das lebenswichtige Nass nicht allen zur Verfügung stehen? Befürworter wenden ein, gerade der Börsenhandel könne eine gerechte Verteilung ermöglichen. Heike Wipperfürth ist für uns diesem Thema nachgegangen.
2025 seien 2/3 der Weltbevölkerung vom Wassermangel betroffen, warnte Tim McCord kürzlich im US-Fernsehsender Bloomberg und warb für ein neues Finanzprodukt, das sein Arbeitgeber, die Chicagoer Terminbörse CME, anbietet. Neuerdings können neben Öl, Gold und Weizen auch Kontrakte auf den wertvollsten Rohstoff der Welt abgeschlossen werden, Wasser. Ein Preis von $502,58 pro 1,2 Millionen Liter wurde kürzlich auf dem Wasserindex der CME angezeigt. Aber wenn Wasser nach der Logik der Märkte gehandelt wird, dann ist das nicht der richtige Weg, um unsere Grund- und Menschenrechte zu beschützen. Für Pedro Arrojo, Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für Recht auf Trinkwasser und Sanitärversorgung, ist der Handel von Wasser an der Börse ein Angriff auf ein öffentliches Gut. Und der Leiter der US-Klimaschutzorganisation Institute for Governance and Sustainable Development, Durwood Zelke, warnt vor Spekulanten, die sich die zunehmende Knappheit von Wasser zunutze machen könnten, um den Preis nach oben zu manipulieren.
You have to understand the fundamental...
Wasser ist entscheidend für unser Überleben. Wenn es auf dem Markt gehandelt wird, dann nur unter strengsten Bedingungen, die sicherstellen, dass niemand den Wassermarkt kontrollieren kann. Doch so kontrovers die Wasserfutures sind, so überzeugend ist die Theorie. Ein Landwirt, der einen Preisanstieg für Wasser erwartet, kann Future-Kontrakte mit einem höheren Preis an einen Marktteilnehmer verkaufen, der einen niedrigeren Preis erwartet. Wenn der Preis seiner Wasserfutures mit dem Preisanstieg von Wasser nach oben geht, könnte er damit einen Gewinn erzielen, der den höheren Einkaufspreis kompensiert. Für Barton Thompson, Juraprofessor für Rohstoffe an der Stanford-Universität in San Francisco, ist das eine gute Sache. Wasserfutures helfen Landwirten, sich gegen Wetteränderungen abzusichern, die das Wasser viel teurer machen. Die Futures reduzieren das Risiko und sind wie ein Versicherungsvertrag. Sind Wasserfutures aber wie Öl oder Gold Kontrakte, die weltweit gehandelt werden können? Nicht wirklich, sagen Experten wie Greg Charaklis, Professor für Umwelt- und Ingenieurswesen an der Universität von North Carolina in Chapel Hill. Es gäbe keinen globalen Markt für Wasser, weil Wasservorkommen auf der ganzen Welt sehr unterschiedlich seien und das kostbare Nass auf regionalen Märkten gehandelt werde. Es ist billig, sehr schwer und der weltweite Transport nicht rentabel. Und weil die CME einen Wasserpreisindex erstellt habe, der aus Preisen von Wasserrechten in Kalifornien zusammengesetzt sei, gelte dieser Index nicht unbedingt als Maßstab für die Preisbildung von Wasser in anderen Teilen der Welt. Greg Charaklis: Wenn man örtlich begrenzte Wasserrechte nimmt, ihre Preise aggregiert und den Mittelwert berechnet, dann kann es also sein, dass der Index nicht das Risiko widerspiegelt, dem ich ganz woanders ausgesetzt bin. Ein Angriff auf ein öffentliches Gut sei der Handel mit Wasser aber nicht, sagt Charaklis. Regierungen müssen dafür sorgen, dass genug Wasser für menschliche Bedürfnisse zur Verfügung steht. Sie können entscheiden, wie viel das ist. Und sie müssen dafür sorgen, dass wir genug Wasser für das Wohl der Umwelt haben. Wenn sie das aber getan haben, dann kann Wasser auf der Basis von wirtschaftlichen Anreizen verteilt werden. Da die Jahre 2010 bis 2019 das heißeste Jahrzehnt der Geschichte waren muss noch viel mehr getan werden, um Dürren und Wasserknappheit zu bekämpfen, sagt Barton Thompson von der Stanford-Universität. Wir müssen mehr Wege finden, um Wasser zu speichern und sauberes Wasser aus Abwässern wiederzugewinnen. In ihrem Weltwasserbericht haben die Vereinten Nationen voriges Jahr auf Projekte dieser Art hingewiesen. Und am 22. März dieses Jahres haben sie eine internationale Veranstaltung einberufen, um über die Auswirkungen der Klimakrise und besseren Schutz für Wasser zu diskutieren. Dass dann auch die Wasserfutures zur Sprache kommen, ist klar.
Über Börsenhandel mit Wasser war das ein Beitrag von Heike Wipperfürth. Knapp 90.000 Wohnungseinbrüche verzeichnete die Polizei im Jahr 2019. Das ist zwar weniger als noch ein paar Jahre zuvor, doch viele Menschen möchten sich vor einem solchen Ereignis schützen. Und da gibt es demnächst vielleicht einen digitalen Helfer, den Internetrouter. Er soll sich zum Einbruchsschutz mausern, der zumindest helfen kann, Täterinnen und Tätern auf die Spur zu kommen. Wie das gehen soll, hat Manfred Kläuber in Erfahrung gebracht.
Smartphones sind verräterisch und das machen sich Einzelhandelsgeschäfte schon lange zunutze, denn sie erkennen ihre Kunden am Smartphone wieder.
Denn tatsächlich ist es ja heute so, dass viele Menschen Kommunikationsgeräte wie zum Beispiel ein Mobiltelefon, und so ein Mobiltelefon hat heutzutage eben auch einen WLAN-Anschluss, mit sich rumtragen, und sobald sie sich quasi in die Nähe eines WLAN-Routers begeben, fangen diese Geräte an, mit dem WLAN-Router zu kommunizieren, ohne dass man es vielleicht erst mal merkt.
Diese verdeckte WLAN-Kommunikation will das Team um Informatikprofessor Michael Meyer an der Universität Bonn zusammen mit Kolleginnen vom KIT Karlsruhe nutzen, um Kriminelle aufzuspüren. Im Projekt Wachmann sollen die Internetrouter in Wohnungen und Häusern Eindringlinge an den WLAN-Signalen der mitgeführten Smartphones erkennen.
Um zu unterscheiden, wer quasi rein darf bzw. nicht rein darf, kann man natürlich zum einen dem WLAN-Router beibringen, was sind erlaubte Adressen von diesen WLAN-Anschlüssen in den Mobiltelefonen. Die haben eine eindeutige Adresse. Und quasi von den Bewohnern des Hauses oder von den Personen, die sich legitimerweise regelmäßig im Haus aufhalten, kann man natürlich diese Adressen als erlaubt einrichten beim WLAN-Router, und alle anderen würden dann quasi nur aufgezeichnet und werden dann quasi zunächst verdächtigt.
Wenn also tagsüber alle Smartphones der Bewohner außer Haus sind und ein unbekanntes Handy in die Nähe des Routers kommt, dann soll der das anhand der WLAN-Aktivität und einer eindeutigen Gerätekennung merken. Wie zuverlässig diese Methode ist, das wollen die ForscherInnen nun testen.
Man müsste prüfen, ob in dem Moment, wenn so ein Einbruch tatsächlich stattgefunden hat, man diese Adressen ausliest, um eine Verfolgung von Tätern zu realisieren, oder ob man so ein System realisiert, was direkt Alarm schlägt, wenn eine unbekannte Adresse sich in einem Bereich aufhält, für die es nicht freigeschaltet ist.
Dafür müssen noch einige Voraussetzungen geklärt werden. Beispielsweise, ob die überwachte Fläche genau genug von den Nachbarn abgegrenzt werden kann. Oder wie sicher etwa Bekannte, die im Urlaub die Blumen gießen, von Tätern unterschieden werden. Auch die rechtlichen Fragen, vor allem die des Datenschutzes, müssen im Projekt geklärt werden. Auf jeden Fall aber entstehen elektronische Spuren, die die Polizei bei der Strafverfolgung nutzen kann. Deshalb ist auch die Polizeidirektion Osnabrück beim Forschungsprojekt Wachmann eingebunden. Pressesprecher Marco Ellermann.
Die meisten Täter werden irgendwie mobile Endgeräte auch bei der Tat oder im Umfeld dabei haben. Und das ist für uns eine große Chance. Zum Beispiel die Art und Weise der Ausbaldoverungen, die Fluchtwege, wann und wie lange haben sich Täter irgendwo aufgehalten. Und die können wir letztendlich dann eben in die Ermittlungsarbeit, aber auch in die Präventionsarbeit mit einbauen.
Stellt sich allerdings die Frage, wie schnell sich Kriminelle auf die wachhabenden WLAN-Router einstellen und ihre Handys während des Beutezugs ausstellen werden. Darauf hat Michael Meyer eine technische Antwort.
Tatsächlich muss man da wissen, dass es Geräte gibt, gerade Mobiltelefone, die, obwohl sie ausgeschaltet sind, trotzdem ein gewisses Maß an Funkkommunikation realisieren, also gegebenenfalls eben tatsächlich trotzdem mit dem WLAN-Router interagieren.
Polizist Marco Ellermann hebt vor allem den Abschreckungseffekt hervor.
Das ist ja auch unsere Intention, dann eben auch den Tätern oder den Gruppierungen zu sagen, in dem Bereich braucht ihr euch gar nicht tummeln, weil wir eben auch da auf Ballhöhe sind. Und wenn es dazu führt, dass eben auch der Bereich der Einbruchskriminalität dadurch eingedämmt wird, durch diesen Kontrolldruck, dann ist uns da schon sehr geholfen.
Wachmann ist als Forschungsprojekt auf 2 Jahre angelegt. Geht es positiv aus, dann könnten danach die Hersteller aus ihren WLAN-Routern zusätzlich eine einfache Alarmanlage machen.
Ein Beitrag von Manfred Kläuber.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Öl und Gas sind teurer geworden und in den nächsten Jahren dürfte sich der Preisanstieg fortsetzen. Grund ist der CO2-Preis. Fossile Brennstoffe sollen so schrittweise aus dem Markt gedrängt werden, um das Klima zu schützen. Abhilfe kann eine neue Heizung schaffen, die ist allerdings teuer. Doch immerhin gibt es Zuschüsse, die die Umstellung erleichtern können. Michael Voregger hat für den Verbrauchertipp nachgefragt.
Der Grund für die Preissteigerung bei der Energie ist das Klimapaket 2030 der Bundesregierung. Hier werden Gesetze und Maßnahmen gebündelt, die den Klimaschutz voranbringen sollen. Stefan Materne von der Energieberatung der Verbraucherzentrale.
Da wird CO2 besteuert und somit kostet halt CO2 ab dem 01.01.2021 pro Tonne 25 Euro. Und das hat Auswirkungen dann auf die fossilen Brennstoffe. Dadurch wird halt Gas, Öl und Flüssiggas teurer und auch die Fernwärme je nach eingesetzten Brennstoff.
Wer mit Öl heizt und im Jahr etwa 20.000 Kilowattstunden verbraucht, bekommt es mit Mehrkosten von 150 Euro im Jahr zu tun. Die Steuer steigt dann in jedem Jahr weiter an. Aktuell steht in einem Viertel der Wohnhäuser noch eine Ölheizung. Bei den Neubauten spielt Öl inzwischen keine Rolle mehr. Hier liegt der Anteil der Wärmepumpe mit über 40% weit vorne. Aktuell gibt es eine staatliche Förderung beim Einsatz von neuen Heiztechniken mit erneuerbarer Energie.
Die höchste Förderung erhält man, wenn man eine alte Ölheizung austauscht. Bei Gasheizung 35% Zuschuss und ist es eine Ölheizung, kommen nochmal 10% dazu, sodass man bis zu 45% Zuschuss zu den Investitionskosten der neuen Heiztechnik bekommt. Die Vermeidung von CO2 ist der zentrale Leitgedanke der Förderstruktur hier.
Wer mit erneuerbaren Energiequellen heizt, vermeidet den Kohlendioxidpreis, denn das Treibhausgas entsteht erst gar nicht. Ein Heizkessel hält im Durchschnitt etwa 20 Jahre. Wer eine Heizung hat, die älter als 15 Jahre ist, sollte daher auf einen Ausfall vorbereitet sein und sich rechtzeitig beraten lassen. Alexander Steinfeld vom gemeinnützigen Internetportal CO2 Online.
Die durchschnittlichen Kosten für eine Wärmepumpenheizung liegen bei 10.000 bis 28.000 Euro. Eine Pelletheizung kostet durchschnittlich 17.000 bis 25.000 Euro. Das sind die Kosten für den Wärmeerzeuger und die Installation. Für Solarthermieanlagen sind noch einmal 5.000 bis 10.000 Euro einzuplanen. Seriöse Angaben zu den Kosten für das jeweilige Gebäude können aber nur Handwerker und Energieberater vor Ort machen.
Für die Förderung einer neuen Heizung ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, abgekürzt BAFA, zuständig. Der Antrag muss vor Beginn des Vorhabens gestellt werden. Stefan Materne.
Der Antrag kann online gestellt werden und bei den einzelnen Energieeffizienzmaßnahmen oder dem Heizungstausch braucht man keinen Energieexperten bei der Beantragung. Wenn weitere Maßnahmen dazukommen fürs Gebäude oder die Gebäudehülle, jetzt also Dämmung, dann braucht man sozusagen den Energieexperten.
Neben der Förderung des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle gibt es noch weitere Möglichkeiten staatlicher Unterstützung. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau, kurz KfW, bietet günstige Kredite für die Sanierung an. Diese beiden Möglichkeiten können kombiniert werden. Oder man nutzt die steuerliche Abschreibung. Beim Steuerbonus zieht das Finanzamt über 3 Jahre verteilt 20% der Ausgaben von der Steuerschuld ab. Vor dem Einbau einer neuen Heizung muss also genau geplant werden. Das gilt für die Technik, die Finanzierung und die Nutzung staatlicher Förderung.
Mit dem Verbrauchertipp von Michael Voregger geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Jörg Münchenberg erwartet Sie gleich zu den Informationen am Mittag. Und es geht unter anderem um die Schulöffnungen trotz steigender Infektionszahlen.